Heute Morgen wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das aus dem Jakobusbrief den Leittext für uns darstellt. Es geht darum, das habe ich vorhin schon festgestellt, bevor der Gottesdienst begonnen hat, dass ihr alle eine gesunde Zunge habt. Die ist sehr ausgebildet und befähigt, Worte zu bilden und uns zu Mitteilungen und Kommunikation zu befähigen. Ja, um Worte soll es gehen und um die Zunge. Ganz am Anfang möchte ich kurz auf einen Film zu sprechen kommen. The King's Speech. Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Film. Es geht in diesem Film um Georg den VI., der Vater der noch gar nicht so lange verstorbenen Queen Elizabeth. Und der litt seit seiner frühen Kindheit unter ganz starkem Stottern. Und es kam kaum ein Satz gerade aus seinem Mund heraus. Und er traute sich auch nicht, öffentliche Reden zu halten. Wie sich vielleicht auch mancher, den wir hier so plötzlich mal nach vorne holen würden und er soll was sagen, auch irgendwie so ein bisschen ins Stottern geraten könnte. Aber dieses Stottern war eine Krankheit, die er hatte. Als zweitgeborener Sohn hatte er natürlich öffentliche Aufgaben zu übernehmen. Und eine Abschlussrede bei der Weltausstellung sollte er halten. Und die ist total daneben gegangen und missraten. Das war für ihn ein Drama und eine ganz schreckliche Erfahrung. Und diese Erfahrung veranlasste ihn dann, seine Sprachstörungen professionell behandeln zu lassen. Und dann fand er einen Therapeuten, der mit Vornamen Lionel hieß. Und mit ihm kam er so langsam zur Ruhe und gewann auch Vertrauen in seine Sprachfertigkeiten. Und 1927, dann zwei Jahre später, nach dieser Weltausstellungskatastrophe, hielt er eine Eröffnungsrede im australischen Parlament, im Commonwealth damals, und das ohne auch nur ein einziges Mal zu stottern. Hammer. Und dann arbeiteten dieser Lionel und King George der VI. Jahrzehntelang zusammen. Und der Lionel stand ihm auch bei der Krönungsrede bei. Und das Problem war dann im Prinzip in den Griff gekommen. Und in diesem Film sagt der King George dann einmal: Mein Vater sagte einst, ich hatte vor meinem Vater Angst. Und meine Kinder werden vor mir Angst haben. Ich hatte vor meinem Vater Angst und meine Kinder werden vor mir Angst haben. Und wenn wir die ganze Geschichte dieses Königshauses so weiter beobachten, dann stellen wir fest, George stottert ganz furchtbar. Er hat einen jüngeren Bruder John, der leidet an Epilepsie und wird aus dem Königshaus irgendwie ferngehalten und versteckt. Alle nannten ihn John das Monsterkind. Und der Älteste bekommt sein Leben nicht auf die Reihe und andere auch nicht. Der Edward war das dann. Ja, ich frage mich, warum erzähle ich das alles? Ich frage mich dabei, was hat denn das mit mir zu tun? Was ist eigentlich schiefgelaufen in dieser Familie? Der George hatte immer wieder gesagt bekommen, dass er nicht fähig sei. Er wurde von seinem Vater angebrüllt. Er konnte sich an kein einziges mutmachendes Wort seines Vaters erinnern. Nie konnte er in den Augen des Vaters etwas richtig machen. Seine Sensibilität wurde nicht wertgeschätzt. Und auf dem Sterbebett sagte dann der George einmal über seinen Vater, dass der auf dessen Sterbebett über ihn gesagt habe, dass er mehr Mut hat als alle Geschwister zusammen. Aber das hat er eben noch nicht mal selbst gesagt. Und dann im Laufe der Jahre ist dieser Mann dann heil geworden und Es zeigt uns, wie sehr dieser Betreuer und Therapeut für ihn zum Segen geworden ist, der das nachgeholt hat, was ein Vater, ich sag's mal so krass, versaut hat und versäumt hat. Dieser Helfer Lionel, der hatte keine Diplome, er war einfach ein Wegbereiter, ein Mentor, einer, der Beziehung gelebt hat, und das wird zum Segen für den König und entwickelt das ganze Potenzial des Königs. Haben wir gemerkt, es geht um Worte, um das, was gesagt wird und um das, was nicht gesagt wird. Und nun lese ich uns unseren Text aus Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Ich denke, wir haben sie hier auch, dass ihr mitlesen könnt, meine Geschwister. Es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer in der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Costa kann es bestätigen. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle Teile des Körpers ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das selbst in ihr entzündet ist von der Hölle. Es gelingt den Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Wenn du dir diesen Text in Ruhe vielleicht sogar mehrmals durchliest, dann wird man sehr nachdenklich. Besonders sollten die nachdenklich werden, die besonders gern und viel reden. Sie haben besonderen Grund dazu. Aber wer eine gewisse Sprachfertigkeit hat und wem Sprache irgendwie liegt und der auch sogar Freude an Sprache haben kann und an gekonnter und an stilistischer Sprache, ja, das muss mich dann auch persönlich wirklich zu der Frage bringen, was richtet mein Mundwerk eigentlich an? Was passiert da eigentlich? Habe ich den Mund unter Kontrolle? Kann ich mich einen erwachsenen Mann nennen? Wer kann von sich behaupten, dass er ein erwachsener Mensch ist? Haben wir unsere Worte im Griff? Verfehlen wir uns in keinem Wort? Wir kennen ja diese Regel oder diese Aussage, Worte auf die Goldwaage legen. Und meist sagen wir, ja nun leg doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Ja, aber der, der sie spricht, hat eine andere Beziehung zu Worten als der, der sie hört. Und es ist nun nicht nur das, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen. Jakobus war ja vermutlich ein Bruder von Jesus, ein jüngerer Bruder. Und er hat die Bergpredigt sicher auch vor Augen. Und er weiß, was gelebter Glaube ist. Und dass das erkennbar sein muss, nicht zuletzt auch an unseren Worten. Die Zunge wird uns ja hier in Beispielen veranschaulicht, wie gefährlich der Umgang mit der Zunge sein kann, wie groß die Macht der Worte ist. Ein Vergleich war ja aus unserer Textstelle, dass es darum geht, die Zunge mit einem Feuer zu vergleichen. Mit der Zunge können wir einen Waldbrand hervorrufen, im Vergleich gesprochen. Wir können so große Wirkungen und Folgen damit anrichten, mit falschen, aber auch eben mit guten und richtigen und geistgeleiteten Worten. Da ist in Cleveland was passiert, schon längst lange her. Da hat einer mit einem Feuerzeug hantiert und ist damit zum Brandstifter geworden. Und 50 Gebäude sind abgebrannt durch einen Klick mit dem Feuerzeug. So vergleicht Jakobus die Wirkung von Worten. Und es ist ungeheuerlich, was damit geschehen kann. Und ein anderer Vergleich ist der, dass es heißt, wer seine Zunge im Zaum hält, kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Ist mal wert, darüber nachzudenken. Ich habe so eine kleine Anekdote von Yonki Cho dazu gelesen, der sich mit einem Neurochirurgen getroffen hat bei einem Abendessen und sie haben sich unterhalten darüber. Und der Mediziner sagt dann, es gäbe eine ganz neue revolutionäre Entdeckung, die die Forscher auf dem Gebiet der Neurologie gemacht hätten. Sie hätten nämlich herausgefunden, dass das Sprachzentrum eine absolute Schlüsselstellung im Gehirn einnimmt. Stellen Sie sich einmal vor, sagt der Wissenschaftler enthusiastisch, das Sprachzentrum steuert das ganze Zentralnervensystem. Die Botschaften, die vom Sprachzentrum ausgesandt werden, lenken das gesamte Handeln, Fühlen und Denken eines Individuums. Ach, sagt der Dr. Cho, das weiß ich schon lange. Der Wissenschaftler konnte das kaum glauben. Wieso, von wem wissen Sie das? Fragte er erstaunt. Das habe ich bei Dr. Jakobus gelesen. Dr. Jakobus, wer ist das, bitteschön? Einer der Autoren des Neuen Testaments. Er schreibt, wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul, beherrschen sie damit. Und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder. Ja, ihr Lieben, erstaunlich, dass die Bibel der Wissenschaft schon immer einen Schritt voraus ist. Und dass es da eigentlich, was heute entdeckt wird, alles das nur sein kann, was die Bibel schon längst weiß. Und was uns darin durch die Weisheit und durch den Geist Gottes gesagt werden. Also, um ein bisschen Systematik in meine Gedanken zu bringen. Erstens möchte ich noch ein paar Worte sagen über die Kraft und die Macht unserer Wörter. Dann zweitens, wie vergiftet unsere Worte sein können. Und drittens, wie unsere Sprache heilsam und friedenstiftend sein kann. Das ist so ein kleiner Abriss aus dem, was uns heute Morgen beschäftigt. Klar ist, Gott nimmt unsere Worte sehr ernst. Ist sogar mal von den unnützen Worten die Rede, die Gott auch zur Kenntnis nimmt und für die wir Rechenschaft abzulegen haben. Gott hört unsere Worte, er kennt unsere Worte und jedes unnütze Wort, das wir reden, so heißt es in Matthäus 12, über das ist Rechenschaft abzulegen. Und in den Sprüchen Kapitel 18, 21 heißt es, Tod und Leben sogar stehen in der Macht der Zunge. Also wir haben eine sehr erhöhte, wie soll ich mal sagen, Sorgfaltspflicht. Es ist nicht nur damit getan, was immer ratsam natürlich ist, vor Mund öffnen, Gehirn einschalten. Manche haben ja so ein sehr schnelles Mundwerk und sind so voreilig mit Äußerungen und mit allen möglichen Worten, die gesagt werden und dann hinterher vielleicht abgeschwächt werden sollen. Ja, so habe ich es ja nicht gemeint. Aber wie es bei jemand ankommt, ist eine andere Frage als bei dem, der es gesagt hat. Und diese Bilder vom Zaumzeug bei den Pferden oder dem Steuerruder bei großen Schiffen, das soll doch verdeutlichen, welche starke Auswirkung Worte haben. Das wird uns nicht zuletzt daran bewusst, dass nämlich unser Schöpfer, unser Vater im Himmel, den wir anbeten und der uns in sein ewiges Reich hineinnehmen will, und genommen hat, ein sprechender Gott ist, ein redender Gott. Gott redet. Und die Kraft von Worten wird darin deutlich, dass im Zusammenhang mit der Schöpfung insbesondere die Worte, die Gott spricht, Realität werden. Das tritt in Existenz. Es sind schöpferische Worte, die Gott redet. Und diese Worte werden Realität. Und auch wir, nach Gottes Bild geschaffen, auch unsere Worte schaffen Realitäten, beeinflussen Beziehungen, sie ändern Situationen, sie können Glauben hervorbringen. Diese Worte haben eine Kraft, eine unsagbare Kraft. Und wenn wir uns überlegen, wer bin ich denn selbst eigentlich? Was habe ich für ein Selbstbild? Dann ist dieses Selbstbild geprägt und weitgehend dadurch zustande gekommen, dass andere zu uns gesprochen haben. Unsere Eltern zum Beispiel, das Spiegelbild unseres Selbstwertes, die Urteile, die Dinge, welche Mitmenschen, Eltern, Freunde, Lehrer über uns und zu uns gesprochen haben. Das alles formt uns und das gestaltet unser Denken und unseren Charakter. Und wenn ich einem Kind zum Beispiel im Frust darüber, dass es eine Matheaufgabe einfach nicht begreift, sage, ach, so dumm kann man doch gar nicht sein, dann habe ich damit einen Nagel in sein Bewusstsein gehauen, den kann ich vielleicht da wieder rausziehen irgendwie. Aber die Narbe ist da und die Verletzung ist da. So dumm kann man doch eigentlich gar nicht sein. Solche Worte, die richten Verheerendes an. Oder wenn man sagt zu jemand, verzieh dich, du bist so hässlich, dann hat man damit etwas angerichtet, das im Zweifel ein ganzes Leben lang schmerzhafte Narben hinterlässt. Fürchterlich ist sowas. Diese Worte bleiben im Bewusstsein und im Leben eines Menschen haften wie aggressives Gift, das eine Langzeitwirkung hat. Und solche Ereignisse und Dinge prägen sich und dann das Selbstbild des Kindes. Und dass selbst dann Erwachsene Probleme haben, damit überhaupt fertig zu werden. Irgendwann nimmt man es hin. Bei mir sind es zum Beispiel, ich weiß nicht, das hat mir gar niemand gesagt, vielleicht war es eine eigene Erkenntnis. Seht ihr, ich habe zwei linke Hände. Ja, Aber das ist keine negative Aussage, die mich belastet, sondern das ist ein bisschen eine Selbsterkenntnis darüber, dass man einschätzen kann und was man nicht kann. Und das ist auch eine große Hilfe. Und man muss auch nicht alles können. Und dafür haben wir dann die, die es besser können, und jeder hat seine Stärken und seine schwächeren Seiten. Ihr Lieben, so wie Worte uns prägen im Einzelnen und als Individuen, so sind es auch ganze Beziehungen und Gemeinschaften und Gemeinden auch insbesondere, wo Worte so viel Gutes, aber auch so viel Verheerendes anrichten können und so viel Schlimmes hervorbringen können. Und wenn man nicht mehr weiß bei Regierungen oder Medien und anderen, ob das Wahrheit ist oder Fake News und ob man nur belogen wird und ob das alles irgendwie nicht der Wahrheit entspricht, ja, dann zerstört man das Wesen einer Demokratie zum Beispiel. Dann macht man kaputt, was wertvoll ist, auch an Beziehungen und an vielen anderen Dingen. Unbedachte, lieblose Sätze, auch von einer Kanzel wie dieser hier gesprochen, können ganze Gemeinden und Kirchen zerstören und einfach Chaos anrichten. So viele Enttäuschungen, und man muss drüber nachdenken, was man mit seinen Worten anrichtet. Und wie oft man vielleicht auch erkennt, ich sollte versuchen, es gerade zu bringen. Ich sollte versuchen, mich entschuldigen zu können. Ich sollte dabei sein, zu einer Gemeinde zum Beispiel auch in der Weise beizutragen, eure Rede sei lieblich und mit Salz gewürzt. Und wo Lügen Kreise ziehen, ja, da ist das eigentlich etwas Katastrophales. Weil Wörter, die wir aussprechen und ausgesprochen haben, ja, wir sagen zwar, das nehme ich zurück. Ich hatte mir überlegt, heute Morgen ein großes Brett mitzubringen und eine Handvoll Nägel und einen schönen Hammer. Und das hier hinzulegen, und jeder, der möchte, könnte mal nach vorn kommen und einen Nagel einschlagen. Ich habe dann gedacht, naja, das ist doch eher was für Kinderstunde. Aber das macht's doch deutlich. Einer haut vielleicht, der es kann, mit einem Schlag den Nagel rein, und der nächste haut sich dreimal auf den Finger. Das war auch noch mein Gedanke, sollte ich nicht immer vorsichtig sein. Und hat sich in der Gemeinde verletzt während der Predigt, ja, und mit Mama auf den Finger gehauen. Ja, das ist ja übrigens die wirksame Methode, wenn du Zahnschmerzen hast, einen Nagel in die Wand zu hauen und auf den Finger zu hauen, dann hast du die Zahnschmerzen vergessen. Und dann hast du das überdeckt. Na schön. Also, aber so ist das mit Worten. Da ist ein Nagel eingehauen, und das vergisst du nie. Wenn ich heute Morgen zu jemand hingehe und sage, du Knalltüte, du bist doch zu nichts Nütze, hau ab, du stinkst, oder mit dem Gesicht kann man sich nur verstecken. Ja, das vergisst er doch sein Leben lang nicht, bis er 100 ist nicht. Andersherum, die wohltuenden Worte, die wir sagen, einander, vielleicht auch, wenn wir hier in der Reihe sitzen, gucken mal zur Seite und sagen, schön, dass du da bist. Freue mich, dich zu sehen. Bist ein super Kumpel. Das vergisst du auch nicht. Und wenn wir in dieser Weise mit Worten umgehen und die zerstörerische, giftige Wirkung umkehren und in die richtige Richtung bringen, dann ist das etwas, ja, sehr Geistliches auch. Also, wenn ich jemanden steche, Das war meine alternative Überlegung. Die Sache mit dem Hammer und dem Nagel, dachte ich, ach naja, ich kann ja auch eine Schachtel Stecknadeln mitbringen. Und jeder kann, wenn er dann Lust hat, meine, zur Seite stechen. So sehr wie ein Nadelstich tun ja Worte weh. So sehr wie ein Nadelstich. Au! Unsere seelische Verletzung, die ist ja nicht durch den Ausruf und das Schreien irgendwie begleitet, sondern wirkt sich darin aus, dass wir uns zurückziehen, dass wir sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben oder das ertrage ich nicht mehr länger und Ähnliches. Also, unsere Worte sind so wichtig. Das ist doch vergleichbar mit verletzenden Vorgängen. Worte verklingen, aber die Wunden und die Narben bleiben. Worte gehen direkt ins Herz, direkt in die Seele. Und sie färben ab auf unseren Selbstwert und unsere Beziehungen und schaffen letztlich auch neue Realitäten. Das muss uns klar sein, wenn wir reden. Und es möge Gott gelingen, durch seinen Geist unsere Worte, Herr, lass die Worte meines Mundes und das Trachten meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Das wäre unser Motto. Ja, eine vergiftende, toxische Wirkung haben Worte. Ja, das unterstützt Jakobus dann auch noch dann später im Kapitel 5. Da heißt es dann, dass er von zwei Sorten von Worten redet, ob sie wahr und ob sie lieblos sind. Vor allem, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch irgendeinen anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja und euer Nein ein Nein sein, damit ihr nicht im Gericht verfallt. Jesus sagte ja, ich schwört überhaupt nicht, nicht? Okay, aber wir kennen vielleicht auch so aus amerikanischen Filmen, die wir schon gesehen haben, bei den Gerichtsverhandlungen, da wird ein Zeuge dann immer aufgefordert, die Hand auf die Bibel zu legen und zu schwören, ich schwöre, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit, so helfe mir Gott. Und wir als Christen sind der Wahrheit verpflichtet. Also wir sind nicht im Moment bei dem, wie wir es sagen, sondern was wir sagen. Wo bewusst die Unwahrheit gesprochen wird, ja, da fällt mir einfach irgendwie hier immer Donald Trump neu ein. Aber die anderen sind auch nicht besser oder nicht schlimmer, glaube ich. Die sind nur schlauer. Und die können es mehr verdecken und verstecken. Oder auch das Maß der Dinge macht es auch. Ja, aber da wird das dann doch alles zu einem riesigen gesellschaftlichen Problem, wo falsche Neuigkeiten und Unwahrheiten bewusst verbreitet werden. Da haben diese Worte doch Macht. Und man sieht, die gesamte amerikanische Gesellschaft ist im Prinzip 50-50 gespalten. Wie kommt das? Und das ist die eine Seite von Lügen. Und die andere Seite ist, wo geschwiegen wird, wenn geredet werden müsste. Das ist auch schlimm. Da ist das, kann Schweigen genauso zerstörerisch sein, wie bewusst Unwahrheiten zu verbreiten. Wenn wir etwas wissen, was eine Person, eine andere wissen sollte, aber wir sagen es nicht, weil wir uns vielleicht nicht unbeliebt machen wollen oder es sich negativ für uns auswirken könnte, dann produzieren wir ja dadurch auch eine falsche Realität, weil jemand in einem falschen Glauben lebt und die Wahrheit dann nicht kennt. Schweigen kann also auch, darüber müssen wir nachdenken, eine Variation von Lüge sein. Und dann ging es darum, bei Jakobus, Worte sollen wahr sein, aber auch nicht lieblos. Du kannst ja wahre Worte jemand vors Latz hauen und der fällt um und ist geplättet und ist total nicht in der Lage und unfähig, damit umzugehen. Und darum geht es wirklich darum, nicht nur das Wahre zu sagen, sondern auch das in der Liebe zu sagen. Klagt nicht übereinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. So heißt es. Man könnte das auch ein bisschen anders übersetzen. Dieses Klagen, das heißt doch auch, motzt nicht übereinander, tratscht nicht, lästert nicht. Üble Nachrede, dieser ganze große Bereich, der so viel Unheil anrichtet. Und tatsächlich, viele Christen tun sich schwer damit, Wahrheit und Liebe wirklich zusammenzubringen. Wahrheit ist wichtig und genauso wichtig ist es, in der Liebe zu sagen. Von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten. Das, denke ich, ist die richtige Mischung. Wir kommen in Situationen, wo wir vielleicht manchen Menschen Dinge sagen müssen und wollen, die sie aber nicht hören möchten, die sie nicht gesagt bekommen möchten. Kann eine sehr schwierige Situation sein. Wie gehen wir das an? Wenn es uns dabei nicht zuerst um die Person geht und wir eben nicht aus Liebe handeln, dann wird da vielleicht sogar etwas zerstört und das, was man sagt, wird gar nicht angenommen. Also, wenn wir den Spieß umdrehen, mir sagt jemand etwas sehr Unangenehmes und was ich eigentlich nicht hören will und was mir nicht passt und gefällt. Wenn ich weiß, dass derjenige, der sich so verhält und mir das sagt, sowieso mich nicht leiden kann, dann höre ich überhaupt nicht mehr hin. Dann kann der noch so recht haben. Das kommt aus dem falschen Mund. Das kann ich nicht akzeptieren. Und das gefällt einem ja manchmal vielleicht sogar. Wenn jemand das sagt, wo ich es abtun kann und sage, der kann mich sowieso nicht ab und der möchte, dass ich verschwinde, ja, dann hat sich's erledigt, ne? Wenn mir jemand was sagen will und das liebevoll sagt und demütig auf mich zukommt, dann kann ich etwas annehmen, auch wenn es nicht Musik in meinen Ohren ist. Geht's euch vielleicht genauso? Wenn ich weiß, der meint es gut mit mir. Das ist nicht bissige, lieblose Kritik, sondern da ist jemand, der mir weiterhelfen will, der mich aufbauen möchte, der zu mir steht. Der kann mir sagen, was er will. Das Beste ist, du hast ein, zwei Menschen vielleicht in deinem Leben, denen du ausdrücklich erlaubst, beziehungsweise sie sogar darum bittest. Wenn du in meinem Leben etwas siehst, was vielleicht korrigiert werden muss, was nicht in Ordnung ist, wo es schräg läuft, ich bitte dich, sag mir das. Dann haben wir ein wenig Raum geschaffen, etwas anzunehmen, was wir nicht gerne hören. Und es ist gut, wenn jemand uns die Wahrheit sagt. Und wenn wir wissen, das kommt aus einem wohlwollenden, liebenden, freundlichen Gedanken und Herzen, dann ist ja solche Kritik, wie ich schon manchmal gesagt habe, kostenlose Beratung. Und dass wir das dann gerne annehmen. Liebe und Wahrheit stehen in einer sehr fruchtbaren Spannung zueinander in unseren Worten. Und wenn ich aus Liebe zu meinem Gegenüber schweige oder einfach mal abwarte, wenn es an der Zeit wäre, doch zu reden, ja, dann enthalte ich ihm die Wahrheit vor. Und Liebe ohne Wahrheit ist auch schräg, nicht? Das hat auch was Schlimmes an sich. Aber wenn mir das Wie egal ist und ich dem Gegenüber die Wahrheit einfach entgegenschmettere, ja, dann habe ich auch ein Problem der Kommunikation. Das klappt nicht. Also, diese beiden Pole sollen wir uns vor Augen halten, nur wenn unsere Worte wahr und liebevoll zugleich sind, dann hat es eine gute Frucht. Und so brauchen wir es und so sagt es uns die Bibel. Und der dritte Punkt, den ich genannt hatte, war eben, unsere Worte sollen heilsam und friedensstiftend sein. Dann ist das eben die Konsequenz aus alledem, was ich gesagt habe. Unsere Zunge zähmen und dann schließlich wird hier noch etwas klar. Was in unserem Herzen ist, das kommt aus dem Mund heraus. Also, wenn in unserem Herzen geistliche Werte, Gedanken, Worte geboren sind, dann ist das etwas Wunderbares. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund und sogar fließt der Mund über. Ich möchte uns am Schluss hier zu einem Experiment, gewissermaßen Selbstversuch, motivieren. Vielleicht, dass wir uns in der kommenden Woche einen Tag heraussuchen, welchen du nimmst, ist deine Sache. Und an diesem Tag zu versuchen, die Worte so gut wie möglich zu kontrollieren. Mal ganz bewusst. Und einen Tag darauf verzichten, euch zu rechtfertigen, und verzichtet, negativ zu reden über andere und zu tratschen oder irgendwie sowas, dass wir uns nicht aufregen und aufblähen und andere nicht runterziehen. Nur einen Tag lang ist gar nicht so einfach, wenn wir es mal so ganz bewusst angehen. Weil nämlich so viel Stolz und Rechtfertigung und Überheblichkeit und Unwahrheit und Lieblosigkeit oft in unseren Herzen enthalten sind, mehr jedenfalls, als uns bewusst ist. An diesem Abend dann, nach diesem Tag, brauchen wir ein bisschen Meditation und Beruhigung. Ja, vielleicht ist das sogar beängstigend, was man da in sein Bewusstsein hineinholt und wie man das erkennt. Und wenn man dann an diesem Abend vielleicht noch einmal überlegt, von welcher Leidenschaft, von welchen Bedürfnissen und Sehnsüchten in unserem Herzen und unserem Leben die Worte unseres Mundes beeinflusst sind. Und was uns eigentlich dazu veranlasst, sofern es denn so ist, überheblich zu sein oder den Mund nicht zu öffnen, wenn wir ihn öffnen sollten. Vielleicht eine tiefe Sehnsucht nach Ansehen und Anerkennung, das Bedürfnis wahrgenommen zu werden oder gut dazustehen. Wir können das dann nur am Ende in einem Gebet zusammenfassen und uns unserer Identität in Jesus bewusst werden, weil wir dann nämlich nicht so schnell unehrlich oder lieblos sind. Am Kreuz nämlich hat Jesus die radikale Wahrheit und die radikale Liebe zusammengebracht. Dort sagt er uns, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich Freude habe. Und wenn dieses Wort ins Zentrum rückt, dann ist es plötzlich nicht mehr so wichtig, was irgendjemand über uns gesagt hat. Und wir empfangen Vergebung für verletzende Worte, die wir selbst ausgesprochen haben. Am Kreuz werden wir und unsere Worte geheilt. Wir empfangen Frieden und Leben und dürfen Frieden und Leben in unsere Umwelt auch hineinsprechen. Ich sage nicht Amen, ich sage, mach was draus.